Hallo, ich bin Michael Nast und heute geht es um nichts Geringeres als die große Liebe. Glaubt daran eigentlich noch jemand? Ich schon, obwohl meine Erfahrungen eigentlich dagegen sprechen. Mein Liebesleben setzt sich nämlich aus einer Menge abgebrochener Anfänge zusammen. Und trotzdem gibt es in mir immer noch die Sehnsucht nach dieser einen Begegnung mit der einen verwandten Seele, mit der ich meine Liebesgeschichte endlich zu Ende schreiben kann. Bisher habe ich nämlich vor allem darüber geschrieben, warum es mit der großen Liebe nicht so richtig klappt. Und warum das nicht allein mein Problem ist, sondern das einer ganzen Generation. Der Generation beziehungsunfähig. Heute möchte ich gemeinsam mit Nadine von Blinkist darüber sprechen, ob Millennials in Liebesdingen wirklich so verloren sind. Im Blink zu meinem Buch Generation beziehungsunfähig – Die Lösungen.
Ja, danke Michael. Das tröstet mich ja ein bisschen zu hören, dass die Partnersuche nicht nur uns beide umtreibt. Offensichtlich teilen wir ja das Schicksal mit einer ganzen Generation alleinstehender und sehnsuchtskranker Großstädter zwischen 20 und 40. Du hast ja schon deinen Bestseller Generation beziehungsunfähig angesprochen. Und auch in deinem Nachfolgebuch, um das es heute geht, sieht deine Prognose eher düster aus. Die Situation ist nämlich noch schlimmer geworden. Es gibt zwar eine Menge Dating-Apps, mit denen wir uns spontan in erotische Abenteuer stürzen können, stabile Langzeitbeziehungen mutieren langsam aber sicher zur Ausnahmeerscheinung. Ja, ich glaube aber, und da wirst du mir vielleicht zustimmen, dass noch nicht alles verloren ist. Es gibt zwar einige Mechanismen, die unser Liebesglück, ja, verhindern, aber wenn wir wissen, welche das sind, können wir sie vielleicht überwinden. Wie heißt es so schön? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Gut, beginnen wir gleich mal mit einer ziemlich persönlichen Frage. Michael, was denkst du über die große Liebe? Realistischer Wunsch oder romantische Utopie?
Ich glaube definitiv, dass so eine große Liebe für jeden von uns im Bereich des Möglichen liegt. Du darfst nur nicht erwarten, dass sie eines Tages einfach mal so einschlägt wie ein religiöses Erweckungserlebnis oder so. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Liebe nicht etwa die Voraussetzung für eine glückliche Beziehung ist, sondern im Gegenteil das Ergebnis von erfolgreicher Beziehungsarbeit. Etwas dafür tun muss man also schon.
Was denn genau?
Ein guter Anfang ist, sich überhaupt mal die richtigen Fragen zu stellen. Die meisten von uns fragen sich ständig, warum verliebe ich mich immer in die Falschen? Und das ist die falsche Frage. Wir sollten uns fragen, warum verliebe ich mich immer wieder in Menschen, die mir nicht gut tun? Ich selbst habe lange angenommen, dass ich nur Frauen anziehe, die mir nicht gut tun, habe aber ausgeblendet, dass ich sie ja ausgewählt habe. Es gehören immer zwei dazu. In der Opferrolle zu verharren ist immer falsch. Damit gibt man nämlich die Verantwortung ab und schließt aus, dass man das eigene Verhalten hinterfragt.
Mhm. Gut, damit hätten wir den Finger mitten in die Wunde gelegt. Viele Dauersingles kennen das Problem. Sie verlieben sich ständig in Menschen, die sie nicht haben können oder mit denen es ja einfach so kompliziert ist, dass sie nach kurzer Zeit entnervt das Handtuch werfen. Das sieht dann von außen ja erstmal wie Pech aus, hat ja aber seinen Grund. Und auf dem Single-Markt tummeln sich vornehmlich zwei Bindungstypen, der Ängstliche und der Vermeidende. Der erste Bindungstyp wird von seinen Verlustängsten getrieben. Erst wenn er sich so richtig Mühe geben muss, wird sein Jagdinstinkt aktiv. Für den ängstlichen Bindungstypen ist also nichts attraktiver als ein Partner, der ihn auf Distanz hält. Wenn die Distanz aber wegfällt, dann verpufft die anfängliche Euphorie. Ja, und der ängstliche Typ beginnt dann plötzlich an der Beziehung zu zweifeln. Das hat gar nichts mit der anderen Person zu tun, sondern liegt daran, dass er nur begehren kann, wenn er kämpfen muss. Ganz anders sieht es bei dem vermeidenden Bindungstypen aus. Er fürchtet nicht so sehr wie den Kontrollverlust. Was heißt das? Genau, er geht Nähe aus dem Weg, auch wenn er sich heimlich danach sehnt. Gleichzeitig braucht sein angekratztes Selbstwertgefühl den begehrenden Blick eines anderen. Und wer würde sich dafür besser eignen als der ängstliche Bindungstyp? Dieser wiederum fühlt sich von dem Vermeider unwiderstehlich angezogen, weil der ja gerade so gut darin ist, ihn am langen Arm verhungern zu lassen. So verwickeln sich Angsthase und Vermeider in ein toxisches Tauziehen und schaukeln sich so lange gegenseitig hoch, bis es Peng macht und die Beziehung in die Brüche geht. Ein möglicher Ausweg aus dem Teufelskreis wäre es, wenn beide stattdessen eine Beziehung mit einem sogenannten sicheren Bindungstypen eingehen würden. Der sichere Bindungstyp hat ein intaktes Selbstwertgefühl, ist emotional stabil und extrem beziehungsfähig. Nur ist er leider meistens schon vergeben und deshalb auf dem Single-Markt Mangelware. Es hilft also alles nichts. Wenn wir das Trauerspiel beenden wollen, müssen wir unsere Gefühle hinterfragen und aus ungesunden Beuteschemas ausbrechen. Zum Beispiel mit einer Therapie. Die Ursachen für Bindungsängste liegen nämlich oft in familiären Konflikten der Kindheit, die wir im Erwachsenenalter unbewusst nachahmen. Okay, schauen wir uns mal ein einfaches Beispiel an. Angenommen, du bist mit einem Vater aufgewachsen, der sehr verschlossen war. Du musstest richtig um seine Aufmerksamkeit kämpfen, zum Beispiel durch schulische Glanzleistungen oder besonders gutes Benehmen. Dann wirst du dir später vielleicht ähnlich kritische Partner suchen, denen du immer wieder aufs Neue beweisen musst, dass du es wert bist, an ihrer Seite zu sein. So eine Situation ist vielleicht nicht angenehm, aber sie weckt in dir ein Gefühl von Vertrautheit. Um nicht in eine Endlosschleife alter Beziehungsmuster zu geraten, musst du die Vergangenheit aufarbeiten und alten Ballast abwerfen. Tust du das nicht, wirst du dich irgendwann, wie so viele andere, in der Rolle des unglücklich Liebenden dauerhaft einrichten. Ich meine damit diese Leute, die zum Held ihres eigenen Romans werden und von einem Drama ins nächste stolpern. Sie verwechseln Schmerz mit Liebe und gefallen sich auch ein bisschen in ihrem filmreifen Liebesleid. Dabei haben sie nur noch nicht gemerkt, dass sie willenlose Sklaven ihres Unterbewusstseins sind. Das kann ja nun keiner ernsthaft wollen, oder? Höchste Zeit also, dass Beziehungsverweigerer aufhören, ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen. Sprüche wie »In Berlin sind doch alle Männer gestört« oder »Alle meine Ex-Freundinnen sind Psychos« lenken nur davon ab, dass in Wirklichkeit sie selbst es sind, die ihre Beziehungen sabotieren. Es fehlt ihnen ganz einfach der Mut, daran zu arbeiten. Also gut, weiter im Text. Und, bist du bereit für die nächste unangenehme Wahrheit? Also dann, hier kommt sie. Die meisten von uns haben keine Ahnung, was Liebe überhaupt ist. Lass mich erklären, wie ich das meine. Also, du kennst doch bestimmt die Geschichte von Romeo und Julia. Falls nicht, hier ein kurzes Recap. Zwei Sprösslinge verfeindeter Familien entbrennen in unsterblicher Liebe zueinander, heiraten heimlich und hoffen entgegen aller Widerstände auf ein gemeinsames Leben. Doch das Schicksal ist ihnen nicht hold. Julia soll mit einem fremden Grafen verheiratet werden, Romeo muss in die Verbannung und zu guter Letzt kommt es zum tragischen Doppelselbstmord der beiden unglücklich Liebenden. Seit Jahrhunderten gelten Shakespeares Romeo und Julia als das größte Liebespaar aller Zeiten. Michael Nast sieht das ein bisschen anders.
Von ihrem ersten Kuss über die romantische Balkonszene bis zu dem tragischen Doppelselbstmord vergingen nämlich gerade mal 5 Tage. Nach 5 Tagen kann doch aber von Liebe noch keine Rede sein. Wer weiß schon, ob sie sich nach ein paar Wochen in der ersten gemeinsamen Wohnung nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hätten. So gesehen sind Romeo und Julia kein Liebespaar, sondern ein Verliebtheitspaar. Aber wir sehen sie als größtes Liebespaar aller Zeiten. Tatsächlich haben wir ein Definitionsproblem. Wir nehmen an, wir sehen uns nach Liebe, aber eigentlich wünschen wir uns den Rausch einer endlosen Verliebtheitsphase. Wenn der nachlässt, nimmt man an, der Partner hat sich verändert, obwohl man erst dann die Chance hat, den Menschen hinter der Projektion kennenzulernen. So beendet man Beziehungen, bevor Liebe überhaupt erst entstehen kann.
Jede Verliebtheit legt sich irgendwann. Das ist auch gut so, denn wer auf Wolke 7 schwebt, befindet sich in einem neurobiologischen Ausnahmezustand. Er reitet auf einer Welle aus Adrenalin und Endorphin, kann vor lauter Schmetterling im Bauch kaum schlafen oder essen. Das ist auf Dauer natürlich ungesund. Auch deshalb, weil Verliebte ähnlich viele Stresshormone im Blut haben wie jemand, der eine Nahtoderfahrung macht. Es ist also überlebenswichtig, dass sich der Hormonspiegel irgendwann wieder normalisiert. Wenn alles gut geht, übernehmen die Botenstoffe Oxytocin und Serotonin das Ruder. Sie sorgen für Ruhe und Geborgenheit und geben uns ein Gefühl von Sicherheit. Dieses Gefühl nennen wir dann, genau, Liebe. Sie schleicht sich still und heimlich an und bleibt deshalb oft unbemerkt. Wenn wir aber Verliebtheit und Liebe nicht auseinanderhalten können, sind unsere Beziehungen zum Scheitern verurteilt. Jetzt mal ehrlich, wie oft kam dir in einer Partnerschaft genau zu dem Zeitpunkt Zweifel, nachdem das erste Herzklopfen verstummt war? Oh nein, dachtest du vielleicht, ich fühle irgendwie nichts mehr. Er oder sie ist vielleicht doch nicht der Richtige. Genau aus diesem Grund geben viele Paare zu früh auf. Sie hören den leisen Ruf der Liebe nicht, weil sie ein nicht enden wollendes hormonelles Feuerwerk erwarten. Viele sind geradezu süchtig nach dem ersten Rausch des Verliebtseins und wollen dieses Gefühl immer und immer wieder erleben. Anstatt einfach mal abzuwarten, bis sich die Liebe in ihren Herzen einnistet, hetzen sie lieber von Date zu Date. Wenn aber die Partnersuche zum Lifestyle wird, rückt der Traum einer festen Beziehung in immer weitere Ferne. Damit hätten wir ein weiteres Problem der Generation beziehungsunfähig entdeckt. Sie will nicht akzeptieren, dass sich Liebe und Verliebtsein gegenseitig ausschließen. Uff, langsam beschleicht mich das Gefühl, dass es den beziehungsunfähigen Millennials bei diesem Partnerroulette gar nicht so sehr um die jeweils andere Person geht, sondern vor allem um die Befriedigung eigener Bedürfnisse. Würdest du, Michael, bei dieser Behauptung mitgehen?
Das ist sicherlich richtig. Das liegt aber nicht daran, dass sie selbstsüchtige Monster sind, sondern hat, wie so oft, mit einem geringen Selbstwert zu tun. Wer unter einem geringen Selbstwert leidet, sehnt sich nach einem Traumpartner, dessen Glanz auf einen selbst zurückfällt. Er will vor der Außenwelt und sich selbst besser dastehen. Deshalb sind ja viele Singles so unglaublich kritisch. Wer ihrem Idealbild nicht entspricht, wird abgesägt. Ich selbst bin da leider keine Ausnahme. Ich war mal auf einem Date mit einer Frau, deren Art zu lachen mir irgendwie missfallen hat. Obwohl sie sonst wirklich toll war, bin ich über dieses Detail nicht hinweggekommen. Und es kam zu keinem zweiten Date.
Irgendwie ist es ja auch klar, dass man nicht fündig wird, wenn man so wahnsinnig wählerisch ist. Trotzdem erstellen manche ellenlange Listen an Must-Have-Eigenschaften, die der ideale Partner unbedingt haben sollte. Als könnte man sich das perfekte Gegenüber zusammenstellen wie ein leckeres Sandwich. Fragen wir nochmal The Man himself. Oder bei die Fische, Michael. Hast du so eine Liste?
Ich hatte eine. Und da standen eine ganze Menge Do's und Don'ts drauf, denen hätte niemand gerecht werden können. Unter anderem stand da auch drauf, dass meine ideale Partnerin gewisse Ähnlichkeiten mit der niederländischen Schauspielerin Famke Janssen haben sollte.
Okay. Als Info für die Zuhörenden, das ehemalige Model ist knapp über 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhaarig. Ja, seltsamerweise führen reihenweise gescheiterte Beziehungen bei diesen Listenschreibern nicht dazu, dass sie bescheidener werden. Im Gegenteil. Nach jeder Trennung kommt noch eine Eigenschaft hinzu, die der oder die Nächste bitte nicht haben soll. So nach dem Motto, ich fange nie wieder was mit einem Musiker an oder nächstes Mal nehme ich mir eine Jüngere. An sich ist ja nichts falsch daran, wenn man weiß, was man will und was einem gefällt. Aber Vorsicht, so ein imaginärer Steckbrief ist gleichzeitig auch ein Katalog an Ausschlusskriterien. Und das ist schon wieder volle Kanne Selbstsabotage. Wer sich an so einer Wunschliste festklammert, wird zum Türsteher vor seinem eigenen Herzen und erstickt jedes echte Gefühl im Keim. Schade eigentlich. Es könnte doch so aufregend sein, frei von Erwartungen die Schönheit einer fremden Seele zu erkunden. Wer weiß, wenn wir unsere Listen über Bord werfen, finden wir vielleicht etwas, was wir nie gesucht haben. Die Diagnose ist eigentlich glasklar. Solange die Generation beziehungsunfähig ihre Partnersuche an Oberflächlichkeiten aufhängt, kommt sie aus ihrer Einsamkeit nicht heraus. Aber kann man ihnen daraus wirklich einen Vorwurf machen? Ich meine, immerhin ist diese Katalogmentalität fester Bestandteil des modernen Zeitgeistes und durchzieht wirklich alle Lebensbereiche. Überleg mal. Schon wenn wir, sagen wir mal, eine Saftpresse bei Amazon bestellen, stehen wir vor einer riesigen Bandbreite an Kaufoptionen. Es ist für viele deshalb völlig normal, gleich mehrere Produkte zu bestellen. Was nicht gefällt, wird einfach zurückgeschickt. Wir sind eben durch und durch Konsumenten. Ja, und so kommt es, dass viele auch in Liebesdingen denken, der Kunde ist König. Das wird unterstützt durch Dating-Apps wie Tinder, OkCupid, Bumble und Co. Es ist ja auch extrem verführerisch. Durch die riesigen Datenbanken dieser Apps hat man scheinbar grenzenlose Wahlmöglichkeiten. Wenn man will, kann man jeden Tag jemand anderen daten. Ein Date wird so aber zur kalkulierten Transaktion und ein anderer Mensch zur austauschbaren Ware. Das ist quasi der Gipfel der kapitalistischen Wegwerfgesellschaft. Ja, kein Wunder eigentlich, dass sich dabei keine tieferen Gefühle einstellen.
Die meisten verwenden Tinder ja auch eher als Sex-App und das ist auch durchaus im Sinne des Anbieters. Die Zielgruppe von Tinder sind ja Singles. Da ist rein betriebswirtschaftlich gar kein Interesse, dass du in eine Beziehung kommst und so als Kunde verloren gehst. Also halten sie dich durch ein ständiges Überangebot bei der Stange, damit du immer weiter swipest. Da werden Mechanismen angewandt, wie sie auch bei Drogen wirken.
Auf Dauer macht dieser hemmungslose Konsum aber nicht glücklich.
Nein, weil er uns nicht wirklich in der Seele berührt. Der Soziologe Hartmut Rosa erklärt das so: Damit ein Konsumerlebnis befriedigend ist, muss ich als veränderter Mensch daraus hervorgehen.
Gut, dazu müsste ich als Konsument aber meine Komfortzone verlassen, also etwas wirklich Neues erfahren. Wie wir wissen, zeigt uns das Internet aber leider immer nur Dinge, die wir schon kennen. Unter der Rubrik »You may also like« zeigen uns Online-Shops Produkte basierend auf vergangenen Kaufentscheidungen. Und der Algorithmus von Tinder zeigt uns eben Gesichter, die denen unserer letzten Dates zum Verwechseln ähnlich sehen. Romantische Zufallsfunde außerhalb unserer Komfortzone sind so gut wie unmöglich. Doch genau die bräuchten wir, um unseren Kopf aus und unser Herz anzuschalten. Müssten wir also ganz einfach mehr Experimente wagen und mal bewusst außerhalb unseres Beuteschemas daten?
Vielleicht. Vermutlich liegt die Wurzel des Problems aber noch ein bisschen tiefer. Wir müssen uns eingestehen, dass wir immer wieder Konsum mit Lebendigkeit verwechseln. Erfolg, Besitz, Partys, Shopping, Netflix-Serien, Alkohol, Events und unverbindlicher Sex sorgen dafür, dass im Gehirn Dopamin ausgeschüttet wird. Das fühlt sich erstmal wahnsinnig gut an, ist aber von kurzer Dauer. Mit der tiefgreifenden, transformativen Energie, von der Hartmut Rosa da spricht, hat das nur wenig zu tun.
Wer seine Einstellung zur Liebe verändern will, muss wohl auch seine Einstellung zum Leben an sich überdenken. Und sich vor allem klar machen, dass es im echten Leben keine Geld-Zurück-Garantie gibt, sobald die ersten Probleme auftauchen. Dabei kommen in jeder Partnerschaft Auseinandersetzungen vor. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Wann hast du denn das letzte Mal eine politische Talkshow gesehen? Also, wenn ich ehrlich bin, tue ich mir das nur noch selten an. Ja, es frustriert mich einfach mit anzusehen, wie sich die sogenannten Volksvertreter ständig gegenseitig angiften, ins Wort fallen und überhaupt ziemlich unhöflich sind. Es scheint eigentlich nur um Selbstdarstellung zu gehen. Merkst du was? Jep, in Paarbeziehungen laufen Konflikte oft nämlich ähnlich ab. Statt gemeinsam Probleme zu lösen, geht es eigentlich nur ums Gewinnen. Das Ergebnis? Beide sind am Ende verletzt und wütend. Logisch eigentlich, dass so eine Situation irgendwann eskaliert. Ein ziemlich extremes Beispiel dafür sind der Schauspieler Charlie Sheen und seine Ex-Frau. Eines Tages endete ein heftiger Ehekrach der beiden damit, dass er mit einer geladenen Waffe auf sie zielte. So gefährlich kann der Kampf um Selbstbehauptung werden. Warum verstricken sich trotzdem so viele Paare in ausweglose Machtkämpfe? Hast du dafür eine Erklärung, Michael?
Als jemand, der selbst oft in so einer Situation war, kann ich aus Erfahrung sagen, dass Paare, die so destruktiv streiten, unbewusst schon das Ende der Beziehung vorbereiten. Sie sammeln Vorwände für eine Trennung und Gründe, das eigene Verhalten nicht ändern zu müssen.
Okay, und wie kommt man aus dieser Abwärtsspirale wieder raus?
Ich hatte da ein heftiges Aha-Erlebnis. Eine Ex-Freundin von mir hat mal eins unserer Streitgespräche per Smartphone aufgenommen und mir dann hinterher vorgespielt. Ich war ziemlich schockiert, wie feindselig und vorwurfsvoll ich da klang. Seitdem habe ich mir vorgenommen, nie wieder einen Vorwurf mit einem Gegenvorwurf zu beantworten. Anders kann man Probleme nicht lösen.
Also wenn man sein eigenes Ego ein bisschen zurückfährt, kann man eine gemeinsame Streitkultur entwickeln, die einen als Paar zusammenschweißt und nicht auseinandertreibt. So ein Streit kann schließlich auch eine Gelegenheit sein, einander besser kennenzulernen und sich sogar noch näher zu kommen. Hast du vielleicht noch weitere Überlebenstipps, Michael?
Ganz wichtig, bitte niemals per WhatsApp streiten. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich irgendeine Nachricht oder irgendein Emoji missinterpretiert habe oder wie oft ich impulsive und gedankenlose Worte geschrieben habe und dadurch einen Streit vom Zaun gebrochen habe.
Ja, das Problem mit digitaler Kommunikation ist ja meistens, dass sie unvollständig ist. Um den Sinn des Gesagten vollständig zu begreifen, braucht es neben der rein verbalen Ebene ja auch noch die Körpersprache, die Stimmlage und die Mimik. All diese Feinheiten fallen in Chats ja völlig weg. In der Hitze des Gefechts schreibt man schon mal einen blöden Spruch, den man sich in einem Gespräch unter vier Augen vielleicht gespart hätte. Außerdem grübelt man ständig darüber nach, warum er oder sie noch nicht geantwortet hat, obwohl neben der Nachricht zwei blaue Häkchen leuchten. Manche macht diese Ungewissheit so wahnsinnig, dass sie alle 10 Minuten zum Handy greifen und gucken, ob der andere in der Zwischenzeit online war oder was auf Instagram gepostet hat. Damit vergeudet man nur wertvolle Lebenszeit. Ich spreche da aus Erfahrung. Wer also schon weiß, dass er zum Hobby-Stalking neigt, schützt sich besser vor sich selbst und schaltet die Lesebestätigung einfach aus. So, jetzt haben wir ganz schön intensiv Probleme gewälzt. Deshalb wollen wir uns zum Abschluss nochmal der positiven Seite zuwenden. Wahre Liebe ist möglich. Auch für neurotische Großstädter. Sie ist allerdings eine Frage von Ausdauer und Hingabe. Der französische Schriftsteller Victor Hugo hat einmal gesagt, dass wir von einem anderen Menschen nicht um unserer selbst willen, sondern trotz unserer selbst geliebt werden. Heißt das jetzt, die Generation beziehungsunfähig muss einfach ihre Ansprüche runterschrauben?
Sie muss vor allem ihren Blickwinkel ändern. Sie muss von der Ich- in die Du-Perspektive wechseln. Erinnern wir uns doch mal kurz an den Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Beim Verliebtsein geht es in erster Linie um mich selbst und meine Gefühle. Der andere ist lediglich eine Projektionsfläche für mein Kopfkino. Bei der Liebe hingegen geht es darum, jemand anderen so zu sehen, wie er oder sie wirklich ist.
Ja, das klingt anstrengend.
Ist es auch. Verliebtsein ist ein vorübergehender Zustand, aber Liebe ist Arbeit. Liebe heißt, sich immer wieder aktiv füreinander zu entscheiden. Seelenverwandten begegnet man nicht mal ebenso. Seelenverwandtschaft entsteht, indem man zusammenwächst.
Beziehungsfähigkeit zu lernen heißt also, ein kleines bisschen von seinem hohen Ross zu steigen und jemand anderen voll und ganz anzunehmen. Auch in Momenten der Mittelmäßigkeit und an Bad Hair Days. Statt einander zu idealisieren, sollten wir versuchen, einander zu verstehen. Das ist der Schritt, an dem die Generation beziehungsunfähig immer noch scheitert. Von der Phase des Narzissmus in die Phase der Empathie zu wechseln. Überhaupt ist Empathie das Geheimnis von dauerhaftem Liebesglück. Es bedeutet, sich in Konfliktsituationen in den jeweils anderen hineinzuversetzen und die Welt durch seine Augen zu sehen. Und natürlich sich klarzumachen, dass hinter tausenden Tinder-Profilen echte Menschen stecken, mit ihren Ängsten, Sorgen und Sehnsüchten. Die Konsequenz von gelebter Empathie sind Kompromisse, pragmatische Lösungen, die dafür sorgen, dass beide Seiten zu ihrem Recht kommen, auch wenn sie sich dafür in Verzicht üben müssen. Klar sind solche Kompromisse nicht immer aufregend, glamourös oder sexy, aber sie können ein Türöffner sein für dauerhafte Verbundenheit. Ja, wie du siehst, gibt es also nicht die eine Lösung, um endlich beziehungsfähig zu werden. Es ist eher die Summe aus vielen kleinen Schritten und Verhaltensänderungen, die dich in die richtige Richtung bringen. Vielleicht konnten wir dir ein paar Denkanstöße mitgeben, die dich in Zukunft anders an die Partnersuche herangehen lassen. Apropos Denkanstöße, Michael, kannst du uns nochmal einen Gedanken mitgeben?
Das kann ich. Wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nur eins mitnimmst, dann diese Erkenntnis: Liebe ist nicht die Voraussetzung für eine gelingende Beziehung, sie ist das Ergebnis einer gelungenen Beziehung.